Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder-Podcasts. Euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die unglaublich kleine Natalie.
Und mir gegenüber sitzt der fantastisch schlachsige Mauri, Taborlin zum Gruße.
Wir sind zwei faltenreiche Falthäuser, die sich auf der epischen Königsmörder-Chronik von Patrick Rothfuss entfalten.
Jede Woche bügeln wir uns durch die Kapitel dieser Buchreihe. Mauri kennt sie notauswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 88, 89 und 90. Das sind die Seiten 820 bis 846 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klett-Cotta Verlags. Natalie, kannst du mir einmal richtig zuhören?
Nein, deswegen machen wir ja einen Podcast und keinen Podlisten. Jetzt aber zu unseren Alpha-Sigma-Podcastern in Band 2. Die Furcht des Weisen, die Königsmörder-Chronik. Zweiter Tag.
Das stählerne Alarm. Was zuletzt geschah?
Kapitel 88. Zuhören. Diesen Abend ist die Stimmung im Lager ausgelassen und Hess besetzt die Geschichte von Jax fort, dem Jungen, der den Mond fangen wollte. Nach Jahren der vergeblichen Suche trifft Jax einen alten, seltsamen Mann, der sich selbst Zuhörer nennt. Mit seiner Hilfe löst Jax den Knoten des dritten Fachs im Ranzen und findet darin ein Falthaus, eine Flöte und ein eisernes Kästchen. Er steigt auf einen hohen Berg, entfaltet das Haus, erklimmt den höchsten Turm und spielt ein trauriges Lied, das Frau Luna zu ihm herabführt. Beim Gespräch entlockt er ihr durch eine List ihren Namen und schließt einen Teil davon in das eiserne Kästchen ein. Seit diesem Tag wandelt der Mond zwischen den Welten.
Kapitel 89. Die Zeit drängt. Ein starker Regen setzt ein und hört tagelang nicht auf. Martin wird krank, die Stimmung sinkt auf einen neuen Tiefpunkt. Doch dann kehrt Tempi ins Lager zurück und berichtet, dass er von zwei Banditen überrascht wurde und sie getötet hat. Quoth und Martin untersuchen sofort die Leichen und den Ort des Kampfes. Aus den Spuren können sie ableiten, wo das Hauptlager der Banditen liegen muss. Endlich ist ein Ende der Mission in Sicht. Zusammen planen sie das weitere Vorgehen.
Kapitel 90. Das Zeug zur Legende. Quoth, Martin und Tempi bilden die Vorhut. Dayden und Hesbe sollten das Lager halten, folgen ihnen jedoch trotzdem. Kaum nähern sie sich dem vermuteten Banditenlager, werden sie von einem weiteren Banditen fast überrumpelt. Doch Martin reagiert schneller und schießt dem Angreifer einen Pfeil ins Herz. Als sie an den Rand einer Kuppe klettern, sehen sie zum ersten Mal das Lager der Banditen. Und der Anblick lässt Quoth für einen Moment den Atem stocken.
Gulp.
Ja. Mir stockt auch der Atem. Vor lauter Schleim in meinem Hals, Natalie.
Geil.
Ich bin ganz erkältet.
Ich wünsche dir gute Besserung und vielleicht nimmst du ein bisschen Vaporub.
Schmuddelkatz, Schmuddelkatz. Warum bist du im Unterding?
Gehen wir mit Phoebe und unseren Friends rüber.
Der Stich, da stöckelst du. Der perfekte Podcast beginnt im Unterding. Hier gibt es allerlei Off-Topic zu entdecken. Wir können mitgebrachte Dinge tauschen und uns über andere Dinge austauschen. Alles ganz gemütlich. Und ich frage dich, Natalie, hast du mir ein Taschentuch mitgebracht?
Leider nein, aber vielleicht einen heißen Tee oder ein heißes Breadenbier. Meinst du, man kann das warm machen? Weiß ich nicht. Aber was hast du mir denn mitgebracht? Nur Schnodder und Rotz?
Glühbredden. Nein, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht.
Was steckt denn da drin?
Der kleine Mond. Mhm. Wagen. Der kleine Wagen. Ein Sternbild.
Ah, ja?
Nein, ich habe dir die Geschichte des Mondes aus der griechischen Mythologie mitgebracht. Oh. Kennst du die?
Nee, ich glaube nicht.
Also wie die sich erklären, warum der Mond
Frau Luna, wenn
aufgeht
ich
und untergeht. Ja, Frau Luna. Also, die Geschichte von Selene und ihrem Mondwagen. Als die Welt noch jung war und die Götter ihre Plätze am Himmel einnahmen, lebte die schöne Titanin Selene, Tochter des Lichts. Am Tage herrschte ihr Bruder Helios, der die Sonne über den Himmel trug. Doch sobald sein feuriger Wagen im Westen versank, begann Selenes stille Stunde. Jeden Abend trat sie aus dem Dämmerlicht hervor und bestieg ihren silbernen Wagen, der von zwei weißen, schimmernden Pferden gezogen wurde. Leise wie ein Atemzug erhob sich das Gespann in den Himmel. Wo ihr Licht erschien, glitten Schatten zurück und die Nacht gewann einen sanften Glanz. Selene führte ihren Wagen stets vom Osten her. Zuerst zeigte sie nur eine schmale Sichel, als wolle sie prüfen, ob die Welt bereit für ihr Licht sei. Doch mit jeder Nacht wurde ihr Strahlen größer, bis sie rund und voll am Himmel stand. So erklärten die Menschen die Wandelbarkeit des Mondes. Selene wuchs in ihrer Kraft und schwächte sich wieder wie ein Herz, das in ruhigem Rhythmus schlägt. Während sie über Meere und Berge zog, sah sie die Menschen, die im Dunkel wachten. Fischer, die ihre Netze auswarfen, Hirten, die über ihre Herden wachten und Liebende, die sich heimlich unter ihrem Licht trafen. Selene schenkte ihnen Klarheit und Frieden und viele flüsterten Gebete, wenn ihr Wagen über ihnen stand. Eine Nacht jedoch blieb sie stehen. Unten im Tal sah sie einen jungen Mann schlafen. Endymion. Ein Hirte von außergewöhnlicher Schönheit. Selene stieg von ihrem Wagen, berührte seine Stirn und spürte, wie ihr Herz schwer wurde vor Liebe. Sie bat Zeus, Endymion in einen sanften, ewigen Schlaf zu versetzen, damit er niemals altern müsse und sie ihn Nacht für Nacht besuchen könne. Seitdem, so sagten die Menschen, strahle der Mond am klarsten, wenn Selene an seiner Stelle weilte. Doch egal, wie sehr ihr Herz zu Endymion zog, die Ordnung des Himmels ließ sich nicht ändern. Wenn im Osten die ersten Strahlen ihrer Schwester Eos erschienen, lenkte Selene ihren Wagen wieder hinab, der Mond verblasste und die Welt erwachte. So fährt Selene bis heute jede Nacht über den Himmel, wandert mit ihrem silbernen Wagen durch die Dunkelheit und erinnert die Menschen daran, dass auch in der Nacht ein Licht wacht.
Ha. Erstens, warum sind alle so besitzergreifend in allen Geschichten immer? Zweitens,
ja.
Hast du das nur ausgesucht, um dein kleines Sailor Moon-Fanherz schlagen zu lassen.
Natürlich.
Ja.
Ja.
Aber es scheint, das wusste ich noch nicht tatsächlich, aber makes sense, dass das in Sailor Moon tatsächlich stark aufgegriffen wurde, wa?
Mhm. Die werden alle stark auf, also die kommen alle vor.
Cray, cray. Ja, Helios ist das Einhorn.
Genau. Und auch die Pferde von diesen Mondwagen, also ich habe die extrem zusammengekürzt, aber die hießen, die haben auch irgendwelche Namen und die kommen auch vor.
Alpha und Beta, offensichtlich.
Alpha und Beta, offensichtlich, ja.
Nice!
Maultiere finden wir gut. Boah, Maultiere hatten wir schon lange nicht mehr.
Ja. Maulbären auch nicht.
Ich denke, bald muss mal wieder ein Maultier
vorkommen. Boah, Maultaschen.
Vorkommen, dass wir
okay.
Hast du auch schon wieder Hunger?
Immer.
Ich vergesse immer zu essen vorher. Also das war meine kleine Geschichte. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was du mir mitgebracht hast, Nathalie.
4 Minutes to save the world.
Und was steckt da drin?
6240
Sekunden?
Nein, 6291 Minuten eigentlich. Ich habe nur einen Songtext mit Minute gesucht und das war das Erstbeste, was mir eingefallen ist. Denn Spotify Wrapped dropped last week. und ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so viele liebe Einsendungen kriegen von Leuten, wo wir im Spotify Wrapped tatsächlich aufgetaucht sind. Die Dunkelziffer ist natürlich hoch für alle, die halt woanders hören. Aber wir haben einen kleinen Einblick bekommen, wie viel Zeit die Leute mit uns verbringen. Und es tut mir leid. Es tut mir einfach aufrichtig leid. Nein, also vielen lieben Dank an alle, die uns da kräftig supportet haben oder uns das einmal sichtbar gemacht haben. Wir haben uns da sehr drüber gefreut. Besonders gefreut habe ich mich über zwei SolingerInnen, die mir geschrieben haben, weil sie den Podcast angefangen haben und erst später gemerkt haben, dass ich das bin. Und ich kenne die tatsächlich. Wild.
Nee.
Ja. Und eine davon ist tatsächlich unseren Top 4% ZuhörerInnen, so wie ich es verstanden habe. Das ist insane, weil ich glaube, Top 15% sind eben diese 6291 Minuten von Anne Niederland. Und die hat damit auf jeden Fall ziemlich weit allen Leuten voraus. Das sind ungefähr, also mehr als 4 Tage, die sie uns am Stück gehört hat. It's crazy. Mhm. Deswegen habe ich unseren guten Freund, hab ihn selig, ChatGPT gefragt, was könnte man in dieser Zeit noch machen? Und hier sind ein paar Vorschläge. Eine komplette Miniserie durchschauen. Einen Kurzurlaub machen, Grundkenntnisse einer neuen Sprache lernen, mehrere lange Wanderungen, 6 bis 7 Kinobesuche, ein Startup-Prototypenplan oder 4 Tage natürlich offline gehen und einen Digital Detox machen. Aber ich würde sagen, ich meine, man kann diese Dinge ja sehr gut auch mit einem Podcast kombinieren. Also, wenn ihr so viel Zeit in uns steckt, dann macht auch noch Sachen nebenbei, die sinnvoll sind.
Oder auch nicht. Ich habe letztens ein interessantes YouTube-Video gesehen, das hieß, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber da ging es darum, dass wir da so getrimmt drauf werden, unsere Freizeit produktiv zu gestalten und unsere Hobbys zu monetarisieren und dass man das vielleicht auch besser einfach nicht machen sollte. Also entspannt euch, lehnt euch zurück, kommt mit uns jetzt ins steinerne Herz und seid einfach mal so richtig unproduktiv.
Nice. Das steinerne Herz. Analyse.
Nun begeben wir uns tief ins steinerne Herz, der Teil des Podcasts, in dem wir von oben nach unten durch die Kapitel gehen und das Gelesene besprechen, analysieren und darüber philosophieren.
Nice.
Und ich habe noch vergessen, natürlich einen kleinen Schmankerl. Mhm. Warum nennt man das überhaupt Schmankerl? Gibt es auch einen Schmannfrau?
Ich glaube, Schmannvibe. Ich glaube, es hat nichts mit Kerl zu tun, ehrlich gesagt.
Sollte es aber.
Wir sollten das
nachschauen. Auf jeden Fall am Ende der Folge werde ich Nathalie natürlich die Taborlins Amulett-Frage stellen.
Warum ist das ein Schmankerl und nicht ein Stress einfach?
Da freuen wir uns alle drauf. Nein. Alle außer du freuen sich da drauf.
Das ist nicht alle. Not all KMPler.
Ja.
But gut.
Most.
Ja, ich muss sagen, also die Lesereaction zu dieser Folge, die ihr wahrscheinlich auch niemals sehen werdet, war aber sehr witzig, weil ich habe versucht, jeden Satz 3-mal umzudrehen, um irgendwelche sinnvollen Dinge herauszufinden. Und ich möchte nochmal hier offen zeigen, ich habe einen Sicherheits-Safety-Schutz vor die Seite gemacht, die ich mir noch nicht angucken durfte. Ich bin also komplett blank, bleich und rund, wie Frau Luna es auch ist.
Wie ein guter Hintern.
Um Gottes Willen. Apropos guter Hintern. Im Kapitel 88, Zuhören, starten wir damit, dass Dayton und Hespe gut gelaunt sind und lächeln. Und ich dachte die ganze Zeit, did they fuck though? Aber
they should.
Nicht so. Ja, ich glaube, das würde einige von unseren Problemen lösen.
Ich glaube das auch, nämlich.
Solltet ihr also angespannt sein oder einfach Stress mit jemandem haben, versucht es mal.
Weiß ich nicht, ob das der weiseste Rat ist.
Ich bin nicht für weise Räte, Ratschläge, glaube ich, bekannt.
Und wir sind auch nicht eure Eltern.
Zum Glück.
Glücklicherweise, ja. Also listening heißt das Ganze im Englischen.
Hey, listen.
Ja, hey, listen. Wir erfahren jetzt auch endlich den Fortgang der Geschichte mit Jax. Und die ist natürlich wieder bis oben hin voll mit 7 Sachen. Aber diesmal müssen wir die 7 Sachen einfach direkt auspacken, wie ein Adventskalendertürchen.
Oh ja.
Das man vielleicht sogar schon einen Abend vorher auspackt, weil man so Bock auf Schokolade hat. Weil das kreiselnde Blatt ist heute voll.
Mit Taborlin.
Mit Taborlin.
Und seinen Schmuckstücken.
Aber so können wir auch nichts vergessen.
Wir haben einen Adventskalender mit so Parfümproben, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen da mal was Neues ausprobieren. Und jetzt haben wir aber mehrere Tage es nicht geschafft, diesen Adventskalender zu öffnen. Und jetzt überlegen wir, wie wir es am besten machen, ob wir einfach 5 Parfüms übereinander sprühen und dann herausfinden, ob es gute sind oder nicht.
Ich habe 3 Düfte. Mhm. 3 Signature-Düfte, würde ich sagen. Einer ist so mein Hauptduft, den ich meistens trage. Einer ist so ein bisschen sportlicher und den trage ich auch meistens eher zum Sport. Man kann denken, das sei ein bisschen verschwendet, aber ich finde es immer gut zu riechen. Und ich habe einen, der so nur für Herbst, Winter ist. Und jetzt habe ich aber auch angefangen, 2 dieser Düfte immer zu kombinieren. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist.
Okay, wild, ja. Wow, hast du da hinten den Typen gesehen? Seine Form ist richtig scheiße. Ja, aber der riecht ganz gut.
Ja, das möchte ich. Ich möchte nicht, ich möchte unter keinen Umständen, dass man denkt, aber er hat gestunken.
Ach so, ja, okay, fair. muss man
ich
sagen.
Ich glaube, es ist immer ein gutes Ding, wenigstens gut zu riechen.
Ja.
Ne?
Es ist auch ein gutes, kann man Leuten, also schenkt doch Leuten Parfüm im Zweifel zum
Auch
zu
helfe ich damit, ja, Leute daran zu erinnern, wer ich bin, weil über unseren Geruchssinn, der ist sehr stark mit unserer Erinnerung verbunden. Das heißt, mich vergisst man nicht so leicht.
Fun Fact, noch was anderes, bevor wir in das Kapitel gehen. Tatsächlich scheitern langjährige Beziehungen häufig daran, dass die Frau die Pille nimmt und sich damit, ja, aber dass die Hormone umstellen und die Wahrnehmung. Und dann kannst du andere Leute eher riechen, als wenn du die Pille wieder absetzt. Und das kann halt sein, dass wenn du die Pille lange nimmst, also tust du nicht, aber Frauen vor allen Dingen, dass sich dann das Ganze umstellt und du deinen Partner nicht mehr gut riechen kannst. Weil dann ja eher wieder Diversität für die entsprechenden Gene zum Babymachen sinnvoll ist. Und ja, das kann sein, dass du deinen Partner dann ganz anders wahrnimmst und das vielleicht mal schlecht ist. Also
das erklärt einiges, auch bei mir, muss ich sagen.
Spannend.
Immer wenn ich die Pille abgesetzt habe, konnte ich meine Ex-Partner auch plötzlich nicht mehr riechen.
Aber es waren andere Pillen.
Darüber möchte ich nicht weiter sprechen.
Vielleicht haben Dayton und Hespe das Problem. So nämlich.
Ich denke schon. Und jetzt erfahren wir, wie es mit Jax weitergeht.
Der
und
hat
zwar,
auch Probleme.
Der hat ganz, ganz viele Probleme. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber er hat auf jeden Fall kein Problem damit, dem Mond zu folgen, weil wenn er da ist, dann ist er auch gut sichtbar.
Ja, rund wie eine Tasse. Das macht mich erstmal betroffen, weil ich finde, eine Tasse ist zylinderförmig. Außer man guckt vielleicht von oben drauf, aber mit dem Henkel ist es auch nicht wieder. Also da habe ich mich schon aufgehangen, ja? Also ich bin wirklich, wirklich jeden Satz durchgegangen.
Ein Becher ist es auch in
Ja, okay.
Englischen.
Makes sense. Er ja. ist ein bisschen wie Mauri. Er wuchs heran, er wurde groß und hager und hatte ständig Hunger.
Ich finde, im Englischen ist es tall and lean and hard and hungry.
Okay, ja, ist auch schön.
Ja.
Hard and hungry ist auch Modus, muss man sagen.
Dann erfahren wir, dass er die Dinge aus dem Kesslers Ranzen eintauscht gegen Dinge, die er braucht, Schuhe, Essen, ja, etc.
Voll nice. Mhm. Und er nimmt tatsächlich die Brille. Nur wenn er glaubte, keinen Schritt mehr gehen zu können. Also er hat sie nicht permanent auf.
Mit der Brille haben wir einen kleinen Kontinuitätsfehler. Oder ich habe mich letztes Mal vielleicht ein bisschen verlesen, aber dazu gleich mehr.
Okay.
Hier steht, and in time he came to think he was in love. Also jedes Mal, wenn er sie anschaut und das ist hier so phrasiert, denkt er, dass er verliebt ist. Aber eigentlich ist er besessen.
Ja.
Das sind zwei unterschiedliche Dinge, wie wir sehr gut wissen.
Jax generell not a good look. Mm-mm. Nichts, gar nichts daran. Er macht mich kontinuierlich wütend. Steigernd
so,
auch.
Jetzt haben wir es aber so, dass er einer großen Steinstraße folgt. Richtung Osten zu den Bergen.
Durch Tinue.
So, durch Tinue. Da muss ich direkt sagen, alles daran, was jetzt folgt mit dem Mann, den er trifft, erinnert mich stark an eine Szene, die passiert ist, bevor Quoth aufgebrochen ist.
Mhm.
Erinnerst du dich daran?
Ich erinnere mich, glaube ich.
Also, wir brechen auf aus Imre. Da nehmen wir ein Schiff. Und auf dem Weg nach Imre müssen wir was immer überqueren? Aus Stein, groß.
Brücke.
Und auf dieser steinernen Brücke treffen wir kurz bevor wir gehen jemanden, der da sitzt. Und zwar Elodin.
Mm.
Elodin sitzt auf dieser Brücke.
Und der ist ein richtiger Zuhörer. Ja.
Ja, starrt über den Abgrund und ist ein Zuhörer und gibt Quoth auch verschiedene Ratschläge mit. Und fragt ihn auch, ob er dem Wind lauschen kann.
Mm.
Naja, auf jeden Fall geht es da um den Wind, den man nachjagen muss und so weiter. Da haben wir auf jeden Fall gleich ganz viele Parallelen. Und jetzt musste ich aber daran denken, dass er halt nach Winters reist.
Mhm.
Und das ist im Osten. Und Jax reist ja auch Richtung Osten. Und er geht halt über diese steinerne Straße. Und da dachte ich, das passt irgendwie so gut zu dieser Szene, die wir mit Elodin haben. Und dieser Mann ist auch sehr, dieser Zuhörer ist irgendwie sehr Elodin-coded. Also, er geht jetzt da lang. Mhm. Und findet dann eine Höhle. Und in dieser Höhle ist ein alter, seltsamer Mann.
Sie. Er hat einen langen Bart und eine Glatze.
Und barfuß ist er auch.
Ja.
Er ist wie dieser Crazy Joe. Wie heißt der verrückte Typ von Gravity Falls?
Ich hab die Folge gestern noch gesehen. McGucket.
An den erinnert, also den stelle ich mir so ein bisschen vor hier gerade.
Ja, durchaus.
Aber der ist hier nicht so ganz so crazy, sondern nur ein bisschen sonderbar. Mhm. Wie ist die Straße nach Tinue, fragt er.
Lang und steinig und anstrengend. Ich bin Xavier Naidoo. Dieser Weg wird kein leichter sein.
Ganz genau. Und jetzt erfahren wir, dass dieser Mann ein Zuhörer ist. Das heißt, vielleicht haben wir uns geirrt. Vielleicht gibt es Sehende, Sprechende und Zuhörende.
Ich höre zu, was die Dinge zu sagen haben. Und das kann man hier gut, sehr gut, außergewöhnlich gut. Man muss sehr weit weg von allen Menschen entfernt sein, bevor man richtig hören kann. So, und dieser Mann sagt, wenn wir gerade mal beim Zuhören bleiben, ich weiß, ich skippe jetzt ein bisschen, aber es gehört zusammen, weil er sagt zu Jax, du hörst nicht so gut zu. Und auch das ist sehr, sehr Elodin und Quoth-coded.
Mhm.
Weil Elodin ja auch sagt, so, du, also mach nicht immer erst, projizier nicht deinen eigenen Scheiß da rein, sondern mach das, was ich sage und hör mir zu und bleib erstmal dabei.
Elodin sagt auch immer, guck nicht nur, sieh.
Ja.
Richtig hin, was fast das Gleiche ist. Elodin rät ihm auch, dass er die Universität verlassen muss, weil es da nicht genug Abgründe gibt und nicht genug Geheimnisse und dass man dann dass er dem Wind nachjagen muss.
Und dass man sich von den Menschen entfernen muss. Also es passt alles sehr, sehr gut zusammen.
Ganz genau. Also wir sind quasi in der Jax-Timeline nach diesem Mann, aber vor dem Ende noch, würde ich jetzt sagen.
Spannend finde ich ja auch, der Alte sagt ja, wenn du sie suchst, ist ja einfach, da oben siehst du sie ja. Und Jax sagt, nein, ich will sie einfangen. Wenn ich bei ihr sein könnte, glaube ich, ich wäre glücklich. Red Flag Number 47. So, und dann guckt der Mann bedröppelt und sagt, oh nein, dein Herz ist gebrochen, noch ehe du es gebrauchen konntest.
Das ist wirklich sad.
Ja.
Aber das Herz ist ja jetzt nicht wegen des Mondes gebrochen. Right? Ich würde sagen, Jax Herz ist schon in seiner Kindheit gebrochen worden.
Er versucht es mit dem Mond zu stopfen, würde man ja eher vermuten.
Ja.
Und Jax stellt dann die Frage, ja, kannst du mir denn dann wenigstens deinen Namen sagen? Und dann sagt der alte Mann, hell no, weil dann hättest du ja Macht über mich. Deshalb lasse ich das.
Und da denkt sich Jax, oh, wenn ich also den Namen des Mondes wissen würde.
Good to know.
Im Namen des Mondes wird er Frau Luna bestrafen.
Ist so. Kannst du mir helfen, Frau Luna zu fangen? Red Flag Number 50. Nee, aber ich kann dir einen Rat geben. Und das ist ein sehr, sehr guter Rat, Freunde. Falls ihr in einer Beziehung seid oder nicht in einer Beziehung seid, hört auf diesen Mann. Lasst die Kinder zu mir kommen. Nein, warte, das ist falsch. Das bringt uns wieder in den Knast. Aber lasst die Leute zu euch kommen. Also der alte Mann sagt halt auch, du kannst es mit Zuhören versuchen, ob dich Luna auch liebt. Und ich kann dir beibringen, wie das mit dem Zuhören funktioniert. Das ist sehr gewaltfreie Kommunikation coded.
Ja, aber Jax ist wie Quoth halt auch viel zu ungeduldig dafür. Hat keinen Bock jetzt erstmal jahrelang noch zu lernen, wie man zuhört.
No, no.
Hat er gar keinen Bock. Wir kriegen hier auch noch eine kleine Ablenkung, die uns aus der Geschichte rausholt. Und zwar, als er diesen Part erklärt, der Mann, und die Geschichte wird ja gerade von Hespe erzählt, schauen sich Hespe und Dayden bewusst nicht an.
Ja, und Dayden guckt ganz
hilflos. Das heißt, wir werden auf diese Ebene gehoben und denken die ganze Zeit oder stellen eine Parallele her zwischen den beiden, aber nicht mit uns. Nathalie und ich, die hier Zeile für Zeile durch dieses Buch gehen, wissen ganz genau, worauf wir eigentlich achten müssen.
In der Tat. Und deswegen ist nämlich der nächste Absatz dann auch so spannend, weil sie dann noch darüber reden, was im Ranzen ist. Und er hat ein Fach mit praktischen Dingen, ein Fach mit wertvollen Dingen und ein Fach mit einem Knoten, was er nicht aufkriegt.
So, und wir wissen doch vom Kessler eigentlich, dass in diesem dritten super sonderbaren Fach, wo nur Dinge sind, die wertvoller sind als sein Haus, waren das nicht drei?
Mhm.
Oder habe ich mich da verlesen? Aber es sind jetzt drei und eins der Dinge war doch schon die Brille, oder nicht?
Vielleicht so reden wir nicht von selben Fächern. Stimmt, ich habe aber auch drei im Kopf. Schreibt uns in die Kommentare, ob wir was falsch machen. Auf jeden Fall, ja, du zuerst.
Dann, der Kessler ist ja auch schön blöd, dass er das kaputte Haus um das kaputte Haus gewettet hat, wenn er ein Falthaus in seinem Ranzen hatte.
Wetten wir, das ist so wie diese Wurfzelte, weißt du, die man so in die Gegend schmeißt.
Ich habe direkt gedacht an Dragon Ball, weil Bulma, als Son Goku das erste Mal auf sie tritt, hat doch diese Kapseln, die auch alles haben. Und in einer Kapsel ist auch so ein Haus drin.
So, die sehr scharf nachdenkende Nathalie hat hier übrigens mehrere Parallelen gezogen. Zum einen kriegt er ja den Knoten nicht auf. Und dann geht ja der alte Mann hin und hört dem Knoten zu. Und der Knoten erzählt, dass Jax versucht hat, den mit Gewalt aufzukriegen. Und das hat mich doch wieder sehr stark an die Truhe erinnert, wo Best auch versucht hat, mit allen Möglichkeiten die Schlösser zu öffnen. Hätte er mal zugehört, ne?
Mm.
Weiß man nicht.
Das ist noch, ja.
Tja.
Dass er diesen Knoten nicht aufkriegt, ja, das kannst du auf so viele unterschiedliche Art und Weisen deuten. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen gewollt, dass es einmal buchstäblich irgendwas ist, was er vielleicht nicht aufkriegt. Und zwar vielleicht eine dreifach verschlossene Truhe in der Gegenwart. Just saying. Oder Dinge, die ihm verschlossen sind an Eigenschaften, Fähigkeiten, Weisheiten und so weiter. Ich habe jetzt gerade aber auch nochmal zurückgeblättert. Also ja, in dem dritten Fach sind nur drei Dinge drin. Die Brille kommt aber, das kannst du so lesen, dass die aus dem dritten Fach kommt. Aber Jax zeigt einfach auf die Brille und sagt, was ist das?
Ah, okay.
Während hier steht, der Tinker, der Kessler suchte.
Dann ist die in dem
gerade
zweiten.
Gerade am dritten Fach, ja, dann ist die wahrscheinlich im zweiten.
Weil wir auch zum zweiten Fach gesagt haben, das sind die Hilfsmittel, die man braucht, um sich selber irgendwie, weil da waren auch Pinsel und sowas drin.
Ja, aber dann ist die ganze Diskussion, die wir hatten, was sind die anderen zwei Dinge? Wahrscheinlich irgendwas mit, das eine ist sehender, das eine ist sprechender, das eine ist schaffender und so. Die könnt ihr einfach wieder komplett streichen aus der letzten Folge.
Na, man kann so vieles aus unseren Folgen streichen, wenn man ehrlich ist.
Ja,
also.
Fair enough. Die drei Gegenstände jetzt sind nochmal komplett was anderes. Also, diese drei Gegenstände, die dann kommen. Achso, ja, der Knoten, ich habe alles versucht und der alte Mann sagt, naja, offensichtlich hast du nicht alles versucht. Das ist ja auch dieses mit Hieben und Brechen von Quoth.
Mhm.
Versuchen zum Beispiel den Namen des Windes zu erfahren. Da hat er sich ja auch schon ein paar Mal in die Scheiße geritten, weil er das auf die ungeduldige Art und Weise. Und Elodin sagt ihm auch immer, du bist zu unbesonnen. Also am Anfang will er ihn ja nicht unterrichten, weil er sagt, du bist zu ungeduldig, du bist zu unbesonnen. Und Ben sagt ihm auch das Gleiche, als er klein ist. Der sagt ihm dann auch, als er sich da fast gekillt hätte, sagt ihm auch, wie viel Schaden kann ein dummer Mensch anrichten? Nicht so viel, wie viel kann ein dummer Mensch anrichten, wenn du ihm ein Schwert in die Hand drückst und wie viel kann ein Mensch anrichten, der schlau ist und dem du ein Schwert in die Hand drückst. Also diese alten Männer kommen ja öfters vor in Quoth Leben, die ihm helfen und er hört scheinbar nie richtig zu.
Nee, er ist kein Zuhörender.
So, und in diesem dritten Fach mit den extremen Raritäten sind dreierlei Dinge. Ein Falthaus.
Das ist das Geilste, sind wir ehrlich.
Was erstmal aussieht wie ein Stück Holz, weil du musst es halt wirklich auseinanderfalten und dann wird es immer größer.
Hier, nur zu Protokoll, da musste ich natürlich sehr an das Zelt aus Harry Potter denken. So nämlich.
Ja, wofür das symbolisch sein könnte, da habe ich auch ein paar Ideen. Können wir gleich diskutieren. Die zweite Sache ist eine Flöte.
Die hat Hagrid im ersten Teil.
Die hat Link von Zelda bekommen, die Ocarina of Time, um in der Zeit zu reisen.
Ja, aber es ist auch wie die Flöte, die sie jetzt geschnitzt haben, weil sie die Nachtschwalben anzieht.
Was für ein Zufall ist denn das? Aber diese Flöte ist, glaube ich, aus Jade oder so, ne? Hier wird nur gesagt, hellgrün, grüner Stein.
Ja, steinerne Flöte. Und ein Kästchen, worin augenscheinlich, weil er rüttelt nur daran, also ohrenscheinlich nichts ist, weil er nichts darin hört, was sich bewegt.
Und der Mann, der alte Mann, der seltsame Mann, hört auch zu und sagt, nee, da ist überhaupt nichts drin. Und zwar wie ein schwarzes Loch.
Ja.
Da wird was reingesogen. So, und das ist die ist aus Eisen, das Kästchen. Das wird ja auch nochmal betont. So, und jetzt, was passiert jetzt?
Jetzt fragt der alte Mann, willst du nicht doch lieber 2 Monate bleiben? Und Jax ist so, nee, das ist ja dumm. Ich glaube, du hast recht, ich sollte Luna nicht nachstellen, sondern dafür sorgen, dass sie zu mir kommt. Und der Alte so, Moment, also so habe ich das nicht gesagt. Wo ich sehr an gewaltfreie Kommunikation denken musste, weil es ja da diese Übung gibt mit, kannst du mir das, was du gehört hast, was ich dir gerade gesagt habe, nochmal wiederholen? Und da fällt jetzt stark auf, dass Jax das zwar gehört hat, aber er hat nicht zugehört und er hat wieder mal für sich das rausgezogen, was er denkt, wie man das machen könnte.
Ja, dumm.
Ja, und er geht seines Weges irgendwie den Berg hoch und will dann das Haus aufstellen. Und diese Aktion.
Also sein Gedanke ist jetzt, glaube ich, so nah wie möglich an den Mond ranzukommen, also so hoch wie möglich auf den Berg steigen, das Haus rausfalten und auf den höchsten Turm steigen.
Und das ist auch so ein bisschen ADHS-coded, weil dann diese schöne Sequenz kommt von wegen, außerdem bereitete ihm das Aufhalten viel mehr Schwierigkeiten als gedacht. Vielleicht nahm er sich deshalb nicht genügend Zeit oder er arbeitete nicht sorgfältig genug. Vielleicht hatte er auch wie immer nur Pech. Und so fühle ich mich, wenn ich meine Aufgaben wieder nicht zu 100% erledigen kann oder Fehler reinmache, so aus Flüchtigkeitsgründen und so. Auf jeden Fall verkackt er es ordentlich und alles ist schief und krumm und passt nicht zusammen und ist schlecht zusammengebaut. Alles kann man zwar öffnen, aber bleibt nicht geschlossen und auch die Jahreszeiten passen nicht zusammen in dem Haus. Alles wild.
Ja, und die Tageszeiten passen auch nicht zusammen. Und manchmal gibt's zu viele Wände, manchmal gibt's keine Wände, manchmal gibt's keine Decke. Und dann ist auch ein sonderbarer Himmel, wenn man dort hochschaut.
Das ist Jax
aber
auch komplett egal. Ich fände sowas ja peculiar und würde es gerne weiter erforschen. Jax denkt sich, ne, fuck it, ich steige jetzt auf den höchsten Turm.
So, das Haus. Obwohl, machen wir erstmal die Geschichte zu Ende. Bevor
ja, oder
wir hier
sollen
in die Tiefenanalyse gehen.
Meinst du? Weil nachher vergessen wir was.
Okay, das Haus. Ich habe verschiedene Überlegungen dazu.
Mhm.
Übrigens, weil ich ja das Hörbuch nochmal höre, weiß ich, dass Elodin erzählt in einer Geschichte, es war einmal eine Universität, die auf den Ruinen einer alten Universität erbaut wurde. Das sagt uns Elodin so. Und das heißt, das Unterding
ist die alte Bibliothek.
Die alte Universität.
Ja, ja.
Genau. Die Ruinen einer alten Universität. Und ich habe hier gedacht, dieses Falthaus erinnert mich ein bisschen ans Unterding.
Mhm.
Da klimpert's, da zieht der Wind, da gibt es, ne, wir erfahren immer nur so halb ein bisschen Hopse und so. Also es gibt viele verschiedene seltsame Mechanismen in diesem Unterding, wie zum Beispiel als Quoth seine Spuren verwischen will und die dieses Spiel mit diesen Flaschen machen, die immer verschwinden.
Ja.
Wo er Haare und Blut oder so von sich reintut. Das, also viele sonderbare Dinge, die unerklärlich sind und das passt irgendwie auch auf dieses falsch zusammengebaute Haus. Man könnte aber auch sagen, wenn es das Feenreich gibt und das Menschenreich, dass dieses aufgefaltete Haus vielleicht das Feenreich ist, was Jax da quasi gerade erschaffen hat.
Spannend.
Und wo er jetzt den Mond hinzieht.
Mhm.
Was so ein bisschen damit einhergehen würde, dass wir gesagt haben, Dana, vielleicht, wenn die verschwindet, haut die immer ins Feenreich ab.
Ja. Man könnte natürlich auch noch die dritte Variante nehmen, weil ich finde, Haus steht auch immer viel für Familie und wo man herkommt. Ja. Und dass er es nicht schafft, ein ordentliches Haus zu bauen, wäre für mich auch so ein bisschen das Ding von wegen, dass sein, also dass sein Leben nicht geordnet abgelaufen ist, ne? Sondern es hakt überall, es knarzt, es klemmt. Er hatte schon das kaputte Haus und jetzt hat er zwar ein ganzes Haus, aber das ist nicht, das ist irgendwie so organisch Kacke und nicht irgendwie sinnvoll.
Ja, das Fundament steht nicht richtig. Ja, man kann es natürlich noch auf diese Ebene, auf die Psycho.
Ja, die Psychoebene ist doch meine Lieblingsebene.
Ja, die psychoanalytische Ebene. Ja, weiß man nicht. Oder es kann auch beides stimmen. So.
Bisschen von allem. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, im weiteren Verlauf entwickelt der Mond auch Stockholm-Syndrom. Aber dazu gleich mehr. Denn wir sind ja jetzt auf dem Turm.
Jetzt holt er die Flöte raus. Und das erinnert natürlich jetzt auch sehr, sehr stark. Hier wird jetzt gesagt, he poured out a sweet song into the clear night sky. No simple bird trill, there was a song that came from his broken heart. It was strong and sad. It fluttered like a bird with a broken wing. So. Erinnert uns die Szene an irgendetwas? Ich sag's dir. Ich stelle immer diese schlimmen Lehrerfragen.
Ist wirklich so.
Ich sag's dir einfach. Das ist nämlich meine absolute Lieblingsszene aus Der Name des Windes 1. Und das ist das Aeolian.
Ja.
Das Kapitel. Und zwar, wo er die Ballade von Sir Savian auf seiner Laute klimpert. Ja. Ein starkes, trauriges, kraftvolles Lied, das es schafft, den gesamten Saal in Tränen zu bringen.
Mm.
Und dort erscheint plötzlich aus dem Nichts die silbrig helle Stimme von Dana und singt mit ihm zusammen das Duett. Und anschließend geht die Laute kaputt.
Mm-hmm.
Eine Saite reißt und dann geht er tief in sich hinein und erinnert sich an die Zeit, als seine Truppe gerade tot war, er alleine durch den Wald geirrt ist und gelernt hat, auf einer Laute zu spielen mit einer Saite zu wenig. Und hier wird ja gesagt, das Lied kommt aus seinem gebrochenen Herzen tief heraus.
Sie flatterte, also die Melodie, wie ein Vogel mit einem gebrochenen Flügel. Das finde ich da auch nochmal stark, weil auch dieses, wie er durch den Wald geht und immer weniger Saiten nachher auf der Laute hat, das stellt man sich halt auch bei so Waldsounds und zwitschernden Vögeln und so. Also da hast du das halt auch wieder, ne, das Bild.
Also flattert mit gebrochenen Flügeln, ich muss einfach auch an die Laute an sich denken. Und vor diesem Aeolian-Kapitel gibt es ein Zwischenspiel, wo Code innehält und sagt, das ist der Dreh- und Angelpunkt in dieser Geschichte. Da betritt die Liebende die Bühne. Und witzigerweise haben wir Dana ja schon vorher getroffen. Aber eigentlich geht's erst richtig los dort. Und er beschwört sie ja sozusagen mit diesem Lied. Weißt
Jax
du?
Spürte zum ersten Mal in seinem Leben sowas wie Freude. Ist natürlich auch spannend, ne, wenn man das dann gleichsetzt oder in einem ähnlichen Zug sieht.
Quoth, während er das Lied spielt und Dana das Duett mit ihm singt, weiß er noch nicht, dass das Dana ist.
Mhm.
Er sucht sie erst noch den ganzen Abend, beziehungsweise ist an der Bar und hofft, dass sie eigentlich zu ihm kommt.
Mhm.
Und ihm gratulieren ganz viele andere Leute, ganz viele andere Frauen kommen. Und dann entdeckt er sie erst später. Das heißt, da gibt es viele Parallelen, aber es ist auch ein bisschen anders.
Natürlich.
Und vielleicht, ne, ist ja auch, wir wollen ja auch vielleicht diesen Zirkel durchbrechen.
Spannend.
Von Geschichten, die sich immer wiederholen.
Auf jeden Fall kommt der Mond, bleich und rund, klingt nicht ganz gesund, aber sie reden miteinander. Und Jax ist natürlich so Red Flag 67, bleib bei mir, ich bin nur glücklich, wenn du mir gehörst.
Ja.
Thanks, but no thanks, sagt Frau Luna. ich gehöre nicht hierher.
Da muss man ja auch sagen, Quoth sagt ja oder betont immer wieder das Gegenteil. Simon und Willem sagen immer wieder, jetzt hol die ran, die Alte, hol die Angel rein, offensichtlich steht sie auf dich. Und Quoth sagt immer, nee, ich sehe alle anderen Männer, die versuchen, sie zu besitzen. Mhm. Und den Fehler mache ich nicht. Er wünscht sich das eigentlich, aber er hat immer Angst davor und er lässt sie immer frei. Und er weiß, dass er sie, wenn er versuchen würde, sie zu halten, dass sie darauf nicht gut reagiert. Was dafür spricht, dass Dana der Mond aus dieser Geschichte ist und dass sie da ne, ganz starke Bindungsprobleme hat, zu Recht.
She is traumatized. Genau, und das ist auch
vielleicht
die Geschichte, die
Quoth
noch nicht...
Vielleicht ist sie auch schon halb gefangen.
Ja, da genau. Gleich mehr zu.
Genau, Quoth kennt die Geschichte noch nicht. Das ist ja auch wichtig.
Ja, genau. Also es ist jetzt nichts, wo man sagen könnte, okay, er kennt die Geschichte seit seinen Kindertagen und das ist quasi so ein bisschen die Lehre, die er da draus gezogen hat. Ne? Aber das, was du sagst, finde ich nämlich auch sehr, sehr spannend. Luna sagt, ich muss gehen, ich bin schon zu lange weg. Jax versucht sie immer wieder ranzuziehen. Dann kommen wir wieder zu so einer Gimli-Szene. Ich habe dir drei Dinge geschenkt. Ein Lied, ein Zuhause und mein Herz, wo ich noch mal kurz einen Zwischenstopp einlegen möchte.
Mhm.
Weil wir da nicht so viel Parallelen zu haben. Wobei ich dieses, er spielt ein Lied und dann kommt jemand zu ihm, kennen wir auch nicht nur von Denner und Quoth, sondern auch von Auri und Quoth. Und dieses, ich habe dir drei Dinge geschenkt, ist halt auch sehr Auri-coded.
Yes, yes. Da habe ich dann auch dran gedacht und wir haben ja auch schon mal überlegt, ob Denner und Auri Kehrseiten derselben Medaille sind.
See.
Wir haben einmal die Auri in dem, wir haben einmal die Auri in dem kaputten Falthaus, im Unterding. Und wir haben die Dana, die am Himmel schweben muss und die immer wieder gehen muss. Und ja, also man könnte natürlich auch argumentieren, dass Quoth für Dana auch immer on the lookout ist. Mhm. Er will für sie einen richtigen Schirmherrn finden öfters, will ihr immer helfen und so weiter. Und mit Auri auch.
Ja, und zu Hause ist da vielleicht auch nicht so örtlich gesehen, sondern so ein bisschen Safe Space mäßig. Ne? Das finde ich ganz spannend. Und Jax sagt jetzt aber, Red Flag Number 72, ich habe dir drei Dinge geschenkt, willst du mir nicht auch drei Dinge schenken, wenn du schon gehen musst? Bruder, das ist, als würde er sagen, hier ist meine Amazon-Wishlist. Es ist Weihnachten, los geht's.
Ja, und seine Bitten sind ja auch nicht gerade billig.
Nee, der Mund ist auch splitterfasernackt.
Er will jetzt erstmal die Berührung ihrer Hand.
Ja.
Ein Handjob.
Ist wirklich
als erstes.
Unangenehm. Deine Bitte sei gewährt. Ihre Hand war glatt und kräftig. Zuerst kühl und dann warm. Dann ein Kuss. Es wird immer übergriffiger.
Dann ein Kuss. Das finde ich auch krass. Aber sie gewährt ihm ja auch den Kuss. Ja. Da muss man sagen, Dana und Quoth haben sich noch nie geküsst. Es kam fast zum Kuss im Garten des Mayer. Es kam auch schon mal fast zum Kuss, als die irgendwie 6 Stunden spazieren gegangen sind. Aber es kam schon mal zum Kuss von Auri und Quoth. Beziehungsweise Auri hat Quoth einen Kuss auf die Wange gegeben, als er die Augen geschlossen hat. Und das hat ihn ja auch komplett überrascht.
Ja, 2 Sachen, die mir dazu auffallen. Ihr Atem duftete, ihre Lippen waren fest wie eine Frucht. Und ich meine mich zu erinnern, dass Früchte besonders häufig mit Denna in Erwähnung kommen. Wir erinnern uns an
mit
den
Dennas Lippen
Pfirsich.
Auch, meine ich.
Ja. Ich glaube, Auri bringt ja schon mal einen Apfel mit. Oder so vom Apfelbaum.
Auri hat immer mal wieder Äpfel, ja.
Aber so dieses Frucht-Theme sehe ich ein bisschen mehr bei Denna, muss ich sagen.
Ja.
Okay, Pflaumengeschmack
ist
natürlich
überlegen,
auch schwierig.
Vielleicht ist Quoth auch gar nicht Jax und vielleicht wurde Auri auch von jemand anderem gestohlen.
Mhm.
Ne? Das ist ja auch nochmal irgendwie die Sache. I don't know. Haben wir jemals überprüft, ob Dana und Auri immer
in
im
the
Wechsel?
Same room?
Ja.
Spannend.
Aber es war doch immer so, dass Auri immer bei Vollmond oft da war. Oder kam sie nicht gerade nicht bei Vollmond?
Doch,
und bei Denna war immer Vollmond? Nee. Oh mein Gott.
Das habe ich nicht so nachgehalten, aber Vollmond haben wir, glaube ich, eher... Nee, das war in meinem Kopf, weil ich die Haare so anders gedeutet habe als du. Aber ich habe so das Gefühl, ich habe mir das auf dem Dach häufig mit Vollmond vorgestellt. Ja. Aber ich weiß nicht, die Szene am See könnte auch mit Denna und Quoth im Vollmond gewesen sein.
Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass Auri halt nicht rauskommt, wenn es zu hell ist. Mm. I don't know. Aber ja, also auf jeden Fall alles total spannend. Das ist so richtig mein Jam.
Diese
Geschichten-Lore, die noch dazwischen ist und irgendwie jetzt aufzudecken, was steht für was und was könnte jetzt noch alles passieren.
Ich muss sagen, das fand ich auch ziemlich geil. Vor allen Dingen, weil es ja jetzt diesen Turn nimmt, dass er sagt, so als drittes möchte ich gerne deinen Namen wissen. Und sie sagt Ludis, wo wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Und er fängt den Namen auf und benutzt ihn natürlich crazy gegen ihn. Erstens ist der in diesem kleinen Kästchen, wo ich natürlich auch nochmal gedacht habe, ist in der Truhe, sind da alle Worte und alle Namen, die Code weiß, vielleicht drin. Und dann ist der Name jetzt da drin und er befiehlt ihr halt, bei ihm zu bleiben.
Ich musste daran denken, dass es umgekehrt ist bei Quoth und Auri, weil Quoth gibt Auri ihren Namen. Mhm. Sie hat nämlich erst keinen. Und er nennt sie meine kleine Mondfee und gibt ihr später den Namen Auri, was Elodin extrem beeindruckt. Und erst als er das erfährt, gibt er Quoth Namenskundeunterricht, weil der Name so gut passt. Wahrscheinlich, weil Elodin richtig zuhören kann und dann halt gedacht hat, der Name Auri passt aber sehr, sehr gut.
Vielleicht hat Quoth
Auri
auch zugehört. Oh, hat er doch nicht.
Und bei Code habe ich immer eher das Gefühl gehabt, dass aus Versehen oder vielleicht aus Schutz oder sonst was er einen Teil seines Namens, nämlich das V und das H, in diese Truhe eingesperrt hat und er deswegen seine Macht teilweise verloren hat. Deswegen kann er keine Sympathie mehr benutzen und keine Namen mehr sprechen und ist nur noch ein Schatten seiner selbst.
Aber die Leute um ihn herum spucken auch weniger.
Ja.
Das ist natürlich der Vorteil. Wobei ich da ja ganz stark daran denken musste, dass Denna ihren Namen ja auch die ganze Zeit hin und her wechselt.
Ja.
Also von Denna zu Dinner zu Dina zu Donna, who knows, Denise. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht ist es ja gar nicht so, dass Quoth und Denna hier beschrieben sind, sondern eben, wie du eben schon gesagt hast, dass sie irgendwo gebunden ist, weil jemand ihren echten Namen kennt.
Oder Luna, Frau Luna, sagt hier extra nicht den richtigen Namen. Denn es geht ja noch ein bisschen weiter. Und zwar wird hier dann jetzt gesagt, vielleicht hat er die Schachtel nicht schnell genug geschlossen. Vielleicht hat er es nicht richtig zugemacht. Oder vielleicht ist er einfach wieder unglücklich wie immer. Also von Pech im Sinne von, er hatte kein Glück. Und zwar ist es so, dass er nur Teile des Namens von Ludis einschließen konnte. Und seitdem kommt und geht der Mond halt immer in seinen Gezeiten. Ja, wie gesagt, das kennen wir von Quoth und Code.
Mhm.
Auch wenn wir nicht wissen, hat der wirklich seinen Namen weggeschlossen. Aber was wir auf jeden Fall wissen ist, der Name ist plötzlich ein anderer und Quoth ist nicht ganz er selbst.
Das finde ich auch total spannend. Wenn wir uns jetzt nochmal den Namen des Mondes angucken, Ludis, sagt mein Lateinerherz natürlich, das erinnert mich an Ludus, an das Spiel.
Spiel oder Wettkampf habe ich auch rausgefunden. Und der Plural ist Ludi.
Mhm.
Dann dementsprechend.
Sludi.
Und Ludis ist halt quasi dann die Dativ? Genitiv? Nein, Dativform.
Ja.
Ablativ.
Könnte auch der Genitiv sein. Nee.
I don't know. Eine von diesen Kasi.
Ja.
Ich habe, also hier steht auch noch, dieser Kasus taucht oft in römischen Texten auf. In Ludus bedeutet in den Spielen, während der Spiele.
Spannend. Ist wie Ludacris quasi.
Ja.
Ist Ludacris der Mond? Das sind die Fragen, die wir...
Ist gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ja.
Ich habe auch bei Hespen Hotel bei einem
bei
Song...
Bei Hespe Hotel.
Hespe Hotel. Habe ich auch gesagt, warte mal, das ist doch Brandon Urie.
Ah.
Der ja der Sänger ist von Panic at the Disco. Aber es stimmt nicht, sondern es ist der Sänger von Fall Out Boy.
Ah.
Weil dann hat Sally nämlich gesagt, das ist gar nicht so weit entfernt von dem, wer wirklich ist. Ich gedacht so,
nice.
Ich wusste, dass ich die Stimme da irgendwo einsortieren muss.
Ja, ja.
Ja, und dann ist die Geschichte auch schon vorbei. Aber ja, super spannend. Also, oh, das muss ich einfach irgendwann noch aufklären, was genau die Symbole alle bedeuten und wie echt diese Geschichte ist. Also, dass das vielleicht nicht nur eine Geschichte ist, sondern dass das wirklich auch so passiert ist mit anderen Personen.
Das Falthaus, mich hat das die ganze Zeit an eine Sache erinnert, aber ich wusste nicht woran. Und jetzt denke ich mir an Kartenhaus. Weißt du, wie ein Kartenhaus, das so in sich zusammenfällt?
Ja,
das
so aus ganz wackeligen Fundament steht.
Das ist auch noch so ein Ding, was so mitschwebt. Also wir haben die Flöte, was natürlich auch wieder so ein Musikbezug ist. Wir haben dieses Kästchenkisten, das taucht auch alles auf. Also auch diese Kiste, die Quoth hat in seinem Hotel, wo alle seine Schätze von Auri drin sind und so Sachen. Ne? Also da sind immer ähnliche Motive.
Übrigens habe ich jetzt auch nochmal gehört, diese Münze... Also ich habe ja auch gesagt, Taborlin kriegt drei Dinge geschenkt.
Mhm.
Münze, Schlüssel und, jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, ich muss echt lernen, diese Sachen direkt rauszuschreiben. Aber meistens höre ich sie, wenn ich ja schon im Dunkeln liege und schlafen will. Aber diese Münze kriegt er von Auri und die hat eine ganz sonderbare Prägung. Die kriegt er kurz nach dem Brand im Handwerkszentrum. Oh, da hatte ich auch letztens so eine Epiphanie. Mist, das habe ich auch irgendwie wieder vercheckt. Wo ich dachte, boah, das passt so gut zu dem, was wir gerade besprochen haben. Dieser ganze Brand im Handwerkszentrum, wo er Held ist und sie aus dem brennenden Dings da rausholt. Naja, egal, komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf.
Die Münze muss sie auf jeden Fall auf dem Schiff geben und Valar Morghulis sagen. Und dann kommt sie... Zu Jaqen H'ghar.
Hm.
Das ist das Crossover, was wir haben wollen.
Definitiv, ja.
Ludus of Thrones, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, Dayton sagt, ist eine tolle Geschichte. Er versucht, sich einzuschleimen.
Es ist aber auch eine tolle Geschichte.
Und da hat Natalie natürlich auch noch mal ihr Feminismusherz rausgeholt. Denn... Sie sagt, ich habe lange gebraucht, also Hespe sagt, ich habe lange gebraucht, bis ich sie auswendig konnte. Meine Mutter hat sie mir immer erzählt, als ich noch ein Kind war. Und sie hat die Geschichte von ihrer Mutter. Das wird also von Frauen weitergegeben. Und ich finde, das ist ein sehr feministischer Rothfascher-Kniff, weil diese Abhängigkeit von jemandem und du darfst so deine Autonomie nicht verlieren. Das ist, glaube ich, was tatsächlich immer noch in monogamen Beziehungen, heteronormativ, ganz schwierig ist.
Ich sehe es auch ständig bei Threads.
Ja.
Dieses Besitzergreifen, was Frauen von Männern verlangen und Männer von Frauen verlangen, ist crazy. Bei Männern geht es oft darum, so Frauen, die einen Bodycount über 3 haben, was ist los mit euch?
Ja.
Würde ich die Finger von lassen? Und Frauen sind immer so... Männer, wenn ihr in einer Beziehung seid, warum folgt ihr noch Frauen auf Instagram oder so? Wo ich dachte, Jesus, wo hört das eine auf und wo fängt das andere an?
So, und wenn wir über Themen wie Femizide und so weiter und so fort sprechen, dann ist es ja sehr nah an diesem, uns geht's gar nicht um den Partner selber. Weil Jax geht es nicht um den Mond. Also,
er kennt
dass
sie
es
auch gar
Frau
nicht.
Luna gut geht, dass er sie kennt, ist ja alles scheißegal. Er glaubt, er hätte was davon, wenn sie bei ihm ist. Und das, da muss ich sagen, habe ich ein bisschen applaudiert.
Das ist auch, da sieht man dann auch die Parallele an der einen Stelle, wo beschrieben wird, wie Hespe nicht Dayton angeguckt hat und Dayton auch anfängt zu schwitzen.
Mhm.
wo es darum geht, dass der Zuhörer sagt,
du musst versuchen zuzuhören mal.
Wenn du etwas liebst, dann musst du vorher sicher sein, dass es dich auch zurückbringt. Ansonsten endet das Ganze nur im Chaos, sagt der Zuhörer. Und dann steht hier, Hesper didn't look at Dayton as she said this. She looked everywhere in the world but at him. Because of this, she didn't see the stricken, helpless look on his face. Und Dayton sagt hinterher dann auch nochmal, dann musst du die Geschichte deinen Töchtern auch weitergeben.
Also das fand ich, war nochmal eine schöne Ebene, die aufgemacht wird. Das finde ich sowieso sehr schön. Wie gesagt, ich kritisiere das Buch häufig, aber so diese, so Multilayer einfach, ne?
Ja.
In gerade diesen Stories in der Story und dann noch welche Ebene dazukommt vom Erzählenden und wie man es auf die heutige Zeit oder auf uns übertragen kann und so weiter und so fort. Da muss ich auch sagen, finde ich das Buch bis jetzt ziemlich zeitlos.
Auch ein bisschen der Sprache ja auch geschuldet, ne?
Ja.
Wie man ja auch immer wieder sagt. Und dann haben wir eine Megatilde.
Unsere Schuhe nicht imprägniert. Das hat mich an einer Stelle ein bisschen rausgeholt, wo ich dachte, imprägniert man die? Hat man das früher mit Fett oder so gemacht? Hatte Quoth ein Spray dabei? Was ist da los?
Ja, du musst schon Stiefel einwachsen, damit die wetterfest werden.
Megatilde.
Dann haben wir hier eine Megatilde und dann ist aber auch schon vorbei mit der schönen Geschichte, weil ab jetzt geht's nur noch abwärts. Denn Hesper und Dayton streiten sich direkt und sprechen dann auch ein paar Tage nicht richtig miteinander. Und dann fängt es auch noch an zu regnen und es hört auch nicht mehr auf.
Scheiße, so ein bisschen wie jetzt gerade draußen. Und damit ist schon das nächste Kapitel am Start.
89, Losing the Light.
Yes, ich glaube, wir müssen so ein bisschen, die Zeit drängt, im wahrsten Sinne, so heißt das Kapitel. Aber wir haben auch schon ordentlich hier geredet. Und jetzt passiert eigentlich gar nicht so viel wie jetzt in der Geschichte vorher. Seit 4 Tagen war es bewölkt, es ist also nur Kackwetter. Martin hat sich auch noch fies erkältet, richtig scheiße. Das Brot ist nass.
Ja, you, Martin.
Auch ein Albtraum.
Das Brot ist nass, Quoths Füße sind ständig nass und kalt.
Dayton hat statt ordentlich zu essen einfach nur Schnaps gekauft und ist besoffen angekommen. Hesper musste den auch noch alleine lassen. Dann hat Quoth da so ein kleines Exempel statuiert. Aber Dayton macht trotzdem nur Scheiße.
Und jetzt kommt eines Tages kommt Quoth mit nassen, kalten Füßen nach Hause und will jetzt wenigstens dem Ritual zufolge kurz seine Stiefel wieder trocknen und seine Füße und was zu essen haben. Aber das Feuer ist aus.
Es ist einfach Tag 29 und die wissen immer noch nicht, wie es geht.
Und Hesper und Dayton sitzen murrend da rum. Hesper sagt nur, es war nicht meine. Ich bin nicht schuld, weil ich war nicht dran mit Holz holen. Und ja, die haben es beide einfach über ihren Sturkopf ausgehen lassen, was Quoth halt jetzt völlig explodieren lässt.
Es überrascht mich, dass ihr alleine noch pinkeln könnt. Und dann denke ich mir, was ist Rothfuss Problem mit Hunden? Weil immer, wenn jemand verkackt, macht er einen Hundevergleich. Bei Telu, ein dressierter Hund wäre eine größere Hilfe. Bruder, Hunde, beste Freunde des Menschen. Weil bei Tempi und Dayton sagt er doch auch so häufig, ja, du bist wie ein Hund.
Ratatatatatata.
Ja. Schachmann, du Bastard. Okay.
Martin kommt jetzt auch zurück. Dem geht's gar nicht gut. Quoth hat Angst, dass er bald eine Lungenentzündung kriegt oder schon eine hat. Der hustet jetzt auch ständig Schleim aus und so.
Scheiße.
Also Martin gar nicht gut. Und Martin ist ja auch derjenige, der eigentlich so krasse Keim-Phobie hat.
Boah, und Martin und Tempi sind ja die einzigen, die überhaupt noch was können. Und durch den ganzen Regen, du findest doch keine Spuren mehr.
Und jetzt kommt Tempi zurück und lässt sich erstmal ein paar Stunden ruhig Zeit, sagt nichts und lässt dann irgendwann...
Das ist mein Albtraum einfach.
Lässt dann einfach irgendwann die Bombe platzen. Ja, ich habe eben 2 Typen getötet. So circa vor 2 Stunden oder so.
Ja, ich meine, ich finde auch seine Aussage sehr valide, dass er ein bisschen Zeit gebraucht hat, weil er sagt, es war nicht einfach. Und Quoth ist schon so, ja, geht's dir in Ordnung? Weil vorher wurde auch schon gehintet, dass Tempi sich irgendwie so ein bisschen anders bewegt. Das greift Tempi ein bisschen an und dann sagt er nochmal, ja, es war nicht schwierig, sie zu töten, es war nur schwierig, sie zu töten. Also im moralischen Letani-Sinne.
Trotzdem muss man sagen, das ist ein You-Problem, Tempi. Und die Info ist eigentlich ziemlich wichtig, dass wir die möglichst schnell hätten kriegen sollen.
Ja.
Weil jetzt haben wir nämlich die Zeit drängt, das Zeitproblem, weil jetzt wird es langsam dunkel und die haben wirklich nicht mehr viel Zeit, um jetzt schnell zu reagieren darauf.
Klar, weil wenn die, wenn auffällt, dass die zwei vielleicht nicht zurückkommen und so, ne, dann brechen ja die Banditen da vielleicht ihre Zelte ab. Und deswegen ist jetzt Eile geboten und sie gehen mit Tempi erstmal zu den beiden Leichen und Tempi sagt noch, das sind meine Leichen und störe die Ruhe der Toten nicht. Und Quoth ist so, ich möchte nur wie der Mentalist mal dran riechen und Infos mir rausziehen. Und dann sagt, mal dran zutschen. Und dann sagt Tempi, du musst aber erst fragen. Und er so, ja, aber du
boah,
hast doch
Tempi
grad schon Ja
hätte
gesagt.
Tempi hätte rechts und links eine Backpfeife gegeben in diesem Kapitel. Boah. Der macht mich irre hier.
Aber er hat sich schön so bedeckt mit Zweigen und so. Und dann sagt Quoth auch so, ja, okay, wir gehen jetzt mit der Taskforce los, mit den coolen Kids, Tempi, Martin und ich, Hesped, Dayton, geht zurück zum Lager und passt aufs fucking Lager auf. Wir können euch nicht gebrauchen, ihr seid raus.
Eine Info, die er Dayton und Hesped natürlich nicht gibt, ist, dass es einfach sehr, sehr kriegsentscheidend für seine Tricks ist, dass dieses Feuer am Leben bleibt, weil er nimmt sich eine Handvoll Asche mit und will natürlich später eine sympathetische Verbindung zwischen Asche und Lagerfeuer herstellen, um da Kraft rauszuziehen, Energie. So, aber Dayton lässt sich gar nichts sagen, wie wir dann gleich erfahren.
Den hätte ich auch links rechts geklatscht. So,
ja,
das ist aber schon im nächsten Kapitel, das Zeug zur Legende. Und ich dachte, wow, jetzt geht's ab, Freunde. Biu, biu, biu.
To sing a song about. Heißt es im Original.
Ja, verstehe.
So, Martin, Tempi und Quoth gehen jetzt vor und lassen Dayton und Hesped zurück. Und nach einer Weile merken die dann aber auch, wir werden verfolgt.
Ja, von zwei Leuten. Unangenehm.
Von ungefähr zwei Leuten. Und Quoth on the spot macht einen richtig krass schnellen Plan. Und weiß auch, dass er selber da jetzt nicht eine gute Schachfigur ist, sondern sagt, Martin, du machst das, Tempi, du machst das und ich verstecke mich, weil ich kann hier eigentlich nichts gut machen, bla bla bla. Und dann merken wir, es sind Dayton und Hesper, die den beiden, die den dreien gefolgt sind.
For fuck's sake, ey.
Quoth
das habe ich auch nicht kommen
aus.
Sehen. Ja.
Ja. Quoth sagt noch zu Martin, schieß, schieß drauf. Dann sind wir an los.
Tatsächlich ist auch jetzt mehrfach in den Kapiteln Quoth Wut nochmal genannt worden. Und Wut hatten wir bei Quoth immer viel für bei der Pflaumendroge, aber natürlich auch hier Richtung Wut eines Gentlemans.
Mhm.
Und so, also dass da die Wut erwähnt, ich weiß nicht, ob das im Englischen immer so ist und ob ich einfach langsam wahnsinnig werde und in meiner Taborlin Angst und Skepsis mehr in Dinge hineininterpretiere, als ich müsste. Aber das war noch sowas, wo ich gedacht habe, das wird sehr häufig erwähnt irgendwie.
Ja, Quoth hat auf jeden Fall immer Probleme, seine Aggression zu regulieren in solchen Momenten. Der muss das hier auch extrem niederkämpfen, nicht mit der Wachspuppe direkt Dayton den Kopf abzureißen, die er nämlich heimlich gemacht hat. Er nutzt sie aber doch gleich, um Dayton zum Schweigen zu bringen. Auf jeden Fall entfacht hier eine Diskussion, für die jetzt alle überhaupt gar keine Zeit haben. Das Ende von dieser Diskussion ist, dass jetzt aber alle fünf voran, also doch hingehen, weil Hesp und Dayton haben jetzt leider sowieso schon das Lagerfeuer ausgemacht und die Sachen versteckt. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Martin geht vor, 5 Minuten später folgen Tempi und Quoth, 10 Minuten später folgen Dayton und Hesped. Das ist jetzt der Plan.
Yes.
So, und um Dayton dazu zu bringen, dass er wenigstens bei dieser Form des Plans, aber trotzdem jederzeit genau das tut, was Quoth ihm befiehlt, lässt er ihn doch noch mal kurz mit der Wachspuppe ein bisschen was spüren, weil er luchst jetzt Dayton ab, dass der auf seinen Namen schwört, dass er die Befehle immer befolgen wird. Und Dayton, wie doof kannst du eigentlich sein? Du hast es doch gerade erst in dieser Geschichte gehört von Jax und dem Mond.
Ist
aber
wirklich so.
Quoth blufft ja in dem Moment und sagt, jetzt habe ich Macht über dich, und lässt ihn dann aber nur durch Sympathie kurz Wärme verspüren, sodass Dayton ein bisschen sich in die Hose pisst.
Und er macht sein bestes Taborlin-Gesicht dabei. Wie geht dein bestes Taborlin-Gesicht? Mach es mit, schnell. Ein Bild für die Götter. Schickt uns gerne Selfies mit eurem besten Taborlin-Gesicht.
Ja, was ist dein bestes Taborlin-Gesicht?
Das ist es.
Das schüchtert mich auf jeden Fall stark ein.
Ja, das liegt aber an meinem Komplex, auch bleich und rund.
An deinem ganzen Kinds. So, und Martin, Quoth und Tempi stoßen dann auch relativ schnell, also Martin findet eine Erhebung, eine Kuppe.
Mhm.
Und dahinter ist das Lager. Und dann werden sie aber auch direkt überrascht von noch einem Banditen.
Ja.
Der große, mit gespanntem Bogen.
Typ. Ja, Legolas.
Da schon steht. Und Martin reagiert aber noch schneller. Zack. Hat er schon seinen Pfeil abgeschossen. Und Quoth rennt hin. Und Tempi auch. Und der Typ ist tot, weil Martin direkt ins Herz getroffen hat.
Arrow to the knee. Ja, nee, Martin einfach ein richtig geiler Typ.
Und dann sagt, das ist der titelgebende Satz dann hier, dann sagt Quoth, wow, so ein Schuss. That's a shot to sing a song about. Sagt
kleiner Roth-Fascher Kniff natürlich, weil man hätte ja denken können, es geht vielleicht bei Legende um Quoth. Aber nein.
Yes.
Das wird niemals passieren. Es ist im Deutschen, ein solcher Schuss hat das Zeug zur Legende. Martin sagt natürlich, es war Glück. So, der spielt ja eher runter.
Ja, Martin hat Glück, Quoth hat immer Unglück. Schauen wir doch jetzt mal, ob du Glück hast.
Über die Kuppe. Ja, also weil das Letzte, was in diesem Kapitel passiert, ist, Quoth sieht über die Kuppe zum Lager und die seltsamen Bräuche der Adem waren schlagartig vergessen. Er scheint sehr irritiert. Geschockt? Man weiß es nicht. Wir werden darüber sprechen.
In der nächsten Folge, weil in der nächsten Rubrik sprechen wir erstmal über ganz andere Dinge. Nathalie, bist du bereit?
Ja.
Spekulationen.
Das kreiselnde Blatt. Das ist normalerweise die Rubrik, in der die nichts ahnende Nathalie die Gelegenheit hat, wilde Spekulationen darüber anzustellen, was noch alles passieren könnte. Jetzt hat sie die Gelegenheit, wilde Spekulationen darüber anzustellen, was konkret im nächsten Kapitel passiert. Und zwar anhand einer Taborlins Amulettfrage. Das Spiel.
Leute, drückt mir alles, was
Ludus,
ihr habt. Ja, die Ludolf.
Funktioniert folgendermaßen. Ich stelle jetzt gleich eine Frage mit spannender Rätselmusik im Hintergrund. Und Nathalie muss anhand von 4 verschiedenen Antwortmöglichkeiten die richtige herauspicken. Und wenn sie richtig wählt, heißt das, wir verlosen passend zum Ende des Jahres zu Weihnachten noch eine Jubiläumsausgabe von Der Name des Windes, weil die Jubiläumsausgabe von Furcht des Weißen ist noch nicht erschienen. Leider. Und das heißt, wir haben alle was davon.
Ich finde auch krass, dass du sagst zum Ende des Jahres, weil unsere Lieferzeiten sind so 2 bis 6 Monate. Aber naja,
nur,
ich gebe mein
wir
Bestes.
Wir verlosen es nur.
Ach so.
Das heißt nicht, dass wir es verschicken.
Gut, gut. Immer
darauf
das Kleingedruckte lesen.
Aber warte, ich gebe uns natürlich jetzt hier nochmal.
Ja, muss ja alles offiziell sein, ne?
Das muss alles offiziell sein. Ich gebe uns jetzt hier nochmal die offizielle Music. Als Quoth das Lager erblickt, stockt ihm der Atem, denn A. Mitten im Lager, umringt von Banditen, entdeckt er eine Frau, die er unter Tausenden immer sofort erkennen würde. Doch bevor er sich vergewissern kann, hat Martin einen Pfeil auf sie abgeschossen.
Ygritte!
Oder B. Denn mitten im Lager, umringt von Banditen, entdeckt er eine Frau, die ihm von Anfang an bekannt vorkam. Und nun erinnert er sich auch, woher er sie kannte. Doch bevor er die Situation richtig einordnen kann, hat Martin einen Pfeil auf sie abgeschossen. Oder C. Denn mitten im Lager, umringt von Banditen, entdeckt er einen Mann, der ihm merkwürdig bekannt vorkommt. Doch er kann sich leider nicht erinnern, woher. Bevor er sich richtig erinnern kann, hat Martin einen Pfeil auf ihn abgeschossen. Oder D. Denn ihm wird etwas auf den Mund gepresst. Unter seinen Gefährten lauerte ein Verräter. Er erwacht entfesselt inmitten des Lagers, umringt von Banditen. Auf ihn ist ein Pfeil gerichtet.
Okay, also. Moment, ich schreibe was auf. Okay, also, was ist mit E? Das Lager ist genauso zugerichtet wie das Lager seiner Eltern damals, weil das war meine Idee. Und ich fand die sehr gut. Aber das scheint natürlich raus zu sein. Insgesamt wissen wir jetzt, dass Martin entweder der krasseste Ficker überhaupt ist oder der krasseste Ficker überhaupt ist. Falls er sagt, guck mal, Quoth, riecht diese Story nach Chloroform. Okay, also Antwort A ist offensichtlich Denner. Weil andere Frauen erkennt Quoth nicht, würde ich sagen. Auri wird es nicht sein, die hat keine Schuhe.
Wir haben ja auch schon öfters gehört, dass Quoth gesagt hat, er würde sie erkennen wie die Rückseite seiner Hand.
Ja, das B ist natürlich ganz klar die Frau, die die Geldgeschäfte am Wagen macht. Nein,
Reta?
Ja, genau. Reta will's wissen. B könnte Melun Leckless sein und wir haben schon mal darüber gejoked, ob Leckless tatsächlich gegen den Mayor spingst.
Ich würde es jetzt nicht ausschließen, muss ich sagen.
Ich meine, ja, du hast schon wieder viel zu spät. Du hast dein Tabor-Lin-Gesicht gerade aufgesetzt, du kleiner.
Stimmt, das ist mein Tabor-Lin-Gesicht.
Ja, ja, das ist wirklich. So, dann haben wir einen Mann. Kannst du das nochmal vorlesen?
Mitten im Lager, umringt von Banditen, entdeckt er einen Mann, der ihm merkwürdig bekannt vorkommt. Doch er kann sich leider nicht erinnern, woher.
Did he just assume his gender? Das könnte ja praktisch jeder sein. Ich weiß nicht genau, ob wir mal gehört haben, dass ihm ein Mann irgendwie auffällt. Weil bei der Frau, und ich meine, es wäre Melun Leckless gewesen, dass er noch sagt, die kam mir irgendwie bekannt vor. Wo ich noch gesagt habe, vielleicht ist die mit Denner verwandt oder verschwägert. Mhm. Und ob die sie beiden sich treffen. Da wurde das schon mal erwähnt. Das kannst du aber natürlich wissen. Und jetzt weiß ich nicht, ob du das weißt und deswegen es reingeschrieben hast. Oder, also weißt du, es ist wie Vizini, der die Wein... Becher bei Brautprinzessin hin und her schiebt. Der Mann könnte natürlich irgendwas mit Haliex zu tun haben. Er könnte irgendwas mit Bredon und Lord Esche zu tun haben. Who knows?
Oder mit Cinder.
Cinder.
Oder Caudicus. Er könnte Stape formt.
Ja, sag nochmal. Sag nochmal. Das ist quasi ein Staple. Wie war die genaue Formulierung?
Als Quoth das Lager erblickt, stockt ihm der Atem, denn mitten im Lager, umringt von Banditen, entdeckt er einen Mann, der ihm merkwürdig bekannt vorkommt. Doch er kann sich leider nicht erinnern, woher.
Nee, an Caudicus.
Bevor er sich.
Ja, also an Caudicus oder an Stape-förmige Männer würde er sich erinnern. Das heißt, es muss jemand sein, den er so irgendwie mal aus Versehen gesehen hat oder nur kurz in Berührung kam. Oder der mit jemandem verwandt ist, wie mit Ambrose beispielsweise. Who knows?
Oder jemanden, den er schon lange nicht mehr gesehen hat.
Banthi ist der Anführer der Banthiten.
Ich wünsche es mir so sehr, denn Ben haben wir schon ewig nicht mehr gesehen.
Dann haben wir...
Scarpi auch nicht.
Scarpi ist zu alt. Der rennt da nicht mehr im Regen rum, der hat Arthritis. So, und dann haben wir noch jemanden aus der Gruppe, der ihn hintergeht. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass Martin da noch der Erste wäre oder Dayton ist ein krasser Doppelgänger. Doppelter
Spion. Ich finde,
Spion.
Das würde ich Daytons Intelligenz nicht zutrauen, so ein doppeltes Pferd aufzuziehen, weißt du?
Ja.
Weil Dayton würde man als Erstes verdächtigen, Verräter zu sein.
Aber das wäre ja genau der Joke, weil Dayton hätte am krassesten spielen müssen. Tempi, wenn aus anderen Gründen. Die Sache ist natürlich die, was heißt denn überhaupt Verräter? Weil die Banditen haben wir ja auch immer, also momentan sind die ja als die Bösen geframed. Quoth hat aber ein großes Problem damit, eigentlich hinzugehen und Leute umzubringen. Und der Code aus dem Zwischenspiel hat auch gesagt, würde ich vielleicht mittlerweile ja alles anders sehen. Das heißt, auch dieses Verratsding, wenn wir nicht wissen, ob der Mayor Gutes im Schilde geführt hat, ihn in den L zu schicken. Okay, ich bin hier onto something. Vielleicht auch nicht, dein Jabodi-Gesicht macht mich nervös. Auf jeden Fall könnte das ja auch heißen, weil er sagt auch vorher so, er hatte das Gefühl, die könnten jetzt endlich zu einer richtigen Gruppe werden, als Hesper die Geschichte erzählt, aber die werden nicht zu einer richtigen Gruppe. Aber eine richtige Gruppe würde man Quoth ja irgendwie auch wünschen und sie würde ihn weiterbringen. Und dieses ganze Quoth wird quasi jetzt auf die Seite der Banditen gezogen, im Sinne von, er wird chloroformiert, wacht auf und hat den Pfeil über sich, der im Zweifel dafür spricht, dass es Martin sein könnte, weil Martin immer der Mann mit dem Pfeil ist gerade. Und Martin ist ein sehr klüger Mensch und könnte den Banditen auch helfen. Also Martin treibt sich ja
hatte natürlich
im
auch
noch im Eld herum.
Die leichteste Chance, Spuren
zu verwischen.
Zu verwischen und zu erstellen.
Ja.
Die verkehrt sind.
So, ne, das heißt, man könnte sich auch vorstellen, dass Quoth den Mayor verrät und daraus was zieht, weil er von den Banditen mitgenommen wird. Und das könnte nämlich auch, warum die so lange da rumgetrapert sind, weil Martin die eigentlich so ein bisschen weggelockt hat. Nur das Tempi, weil der ja auch was kann, dazwischen gekommen ist und aus Versehen Leute umgebracht hat. Aber hätte Martin seinen eigenen Mann umgebracht, ist die andere Frage.
Wie lange muss er oder denkt er? Die Frage ist ja auch die, wie viel Angst hat Martin vor Quoth in diesem Szenario? Oder wie viel traut er Quoth zu? Bei Dayton traut Quoth ja zum Beispiel sehr, sehr viel zu.
Und Tempi auch, weil Tempi
und
weiß
Hesper,
das auch schon.
Auch.
Martin weiß aber, dass Quoth ohne ihn ein bisschen angesickt ist. Und ich glaube, der hat noch nicht mitbekommen. Doch, warte, das mit dem Feuer haben alle mitbekommen?
Mhm.
Oh, Denner da mit ins Gewühl zu bringen, wäre halt so ein classy Move. So, das kann immer mal passieren.
Das ist halt extrem unterschiedlich, ne? Wenn Denner bei den Banditen dabei ist, man würde jetzt nicht davon ausgehen, Denner ist Anführerin der Banditen. Man würde ja vielleicht eher davon ausgehen, dass ihr Schirmherr was mit den Banditen am Hut hat und dass sie da einfach mit reingeraten ist.
Ja.
Dann die Version B, wo
eine
du sagst,
Frau?
Meluhn Leckless.
Ja, aber
da würde
Meluhn
ja,
Leckless da selber im Wald rumstratzen?
Das ist halt die Frage, aber Meluhn Leckless, da wäre sie auf jeden Fall schon eher die Fädenzieherin, würde man jetzt sagen. Sie ist die Erbin und vielleicht hat sie ein langes Spiel geplant.
Ja.
Es ist ja auch so, gut, daran würdest du dich im Leben nicht erinnern, aber wir erfahren schon in der Name des Windes über Winters, da fallen schon alle Namen. Als sie das erste Mal Quoth erklären, wer Ambrose ist, sagen die, der ist der 12. in der Thronfolge, bla bla, und gehört zu den mächtigsten Familien in Winters. Da ist einmal die Königsfamilie selber, da ist Mayor Elverond, die Elrond-Familie und die Leckless-Familie, bla bla bla. Ja, aber die Frage ist auch die, hätte Meluhn Leckless ist es nicht, selbst wenn sie das plant, irgendwie mächtig zu sein, wenn sie die Königsfamilie auch vom Thron stoßen will, dann ist es einfach auch insgesamt klüger, Mayor Elrond zu heiraten.
Ja, ja, das passt alles noch nicht so ganz zusammen. Es müsste aber ja auch nicht Melon Legless sein. So, das ist ja jetzt schon... Ja. So, C ist für mich eine vollkommene Blackbox, muss ich ehrlich zugeben, weil mir keine Stelle aufgefallen ist, wo ein... Kannst du mir den Satz nochmal vorlesen? Ich weiß, da habe ich schon ewig nachgefragt, aber...
Ich gebe sie dir alle nochmal.
Ja.
A ist, mitten im Lager umringt von Banditen entdeckt er eine Frau, die er unter Tausenden immer sofort erkennen würde. B ist, entdeckt er eine Frau, die ihm von Anfang an bekannt vorkam und nun erinnert er sich auch, woher. C ist, entdeckt er einen Mann, der ihm merkwürdig bekannt vorkommt, doch er weiß nicht mehr, woher. Und ja, D ist, unter seinen Gefährten lauert ein Verräter. Und er erwacht inmitten des Lagers, umringt von Banditen. Und auf ihn ist ein Pfeil gerichtet.
Also ich weiß, dass
in allen anderen Szenarien schießt Martin den Pfeil auf die Person ab.
Ja, das wäre erblickt. Natürlich, wenn Stanna ist, total schlimm für Quoth. Also weil wir haben gerade gelernt, dass Martin ein extrem guter Schütze ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das macht, also ich finde D am geilsten. Aber... Das spricht schon wieder dafür, dass es nicht D ist. Dass das mit Martin schießt dreimal vorkommt, könnte darauf schließen, weil wir ja gerade auch gelernt haben, dass er ein extrem guter Schütze ist und das könnte ein guter Cliffhanger sein. Dennoch kann immer funktionieren, aber mich piekst an, dass B und C sich so ein bisschen ähneln. Ah, Freunde, es tut mir so leid um eure blöde Jubiläumsausgabe. Ich fammel das doch hier schon wieder. Oh.
Ich finde, du hast bisher alles sehr logisch, schlüssig, nachvollziehbar erklärt. Und keiner
und
kann dir
benutzt.
Um irgendeine Antwort
ja.
eigentlich böse sein.
Ja,
wenn man
das
in deinen Schuhen steckt.
Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich überlege mir auch schon mal ein alternatives Buch. Falls es keine Jubiläumsausgabe wird. Denner haben wir, also bei Denner wäre es natürlich so, dass da jetzt mehrere Dinge auch wieder zusammenlaufen. Aber wenn es Denner wäre, hätten wir ja trotzdem auch die Möglichkeit, dass Quoth sich zu den Banditen bekennt. So.
Voll. Wenn Denner jetzt aber aus irgendeinem Grund stark verletzt wird, wäre das natürlich eine super... Dramatic Timeline, weil das letzte Mal, als sie sich gesehen haben, haben die sich mega krass gestritten.
Es würde aber, also generell sehe ich Tempi, also ich könnte mir vorstellen, dass Martin zu den Banditen gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass Tempi überläuft, weil der im Sinne von Letani ja moralisch in jeder individuellen Situation eine Fallentscheidung treffen muss.
Wo man sagen muss, ich glaube Tempi im Reich der Barbaren ist ja seine Loyalität trotzdem immer sehr stark zu seinen eigenen Menschen. Ich glaube, den juckt es alles nicht, was hier...
Ja, Martin, der auf Leute schießt, ist ein Ding. Ich glaube, ich tendiere trotzdem zu B, weil ich mich so sehr an diese Szene erinnere, wo er sagt, die kommt mir bekannt vor, aber ich kann es nicht zuordnen. Und das ist eine Frau.
Das ist auf jeden Fall bei der, das hast du richtig in Erinnerung, das ist auf jeden Fall bei Melon Legless, wo er sagt, ja. Ich erinnere mich
aber
an sie.
Aber will ich Melon Legless da haben?
Bei Melon Legless kann ich noch in den Raum werfen, dass sie sich halt, da fragt Quoth auch, wie ist der Weg? Wie waren die Straßen? Troublesome, weil Melon Legless hasst Edemaru, bis aufs Blut.
Ja, Moment, da hatten wir ja auch noch die Geschichte, dass irgendeine Legless zu den Edemaruge irgendwie was mit denen zu tun hatte, nicht wahr? Da könnte man natürlich sagen, warte, wie hast du es geschrieben? Wir fragen nochmal. Und du wusstest jetzt auch, und sie wusste auch, woher?
Und nun erinnerte sich auch, woher er sie kannte.
Kann natürlich auch sein, dass es da eine Verbindung zwischen Edemaru und Legless gibt und es ist jemand irgendwie verwandt. Und Gesichtszüge werden wieder erkannt. Ne? Also das, wo ich gesagt habe, vielleicht ist Denner mit ihr verwandt oder sonst was. Das sind Schwestern, dies, das.
Naja, alle Edemaru, die Quoth kennt, sind tot.
Ja,
das
fair.
Glaube ich,
aber
ganz klar zu sagen.
Ne, also, wenn es, also, wenn es, also, du, weißt du, wenn du denkst, boah, ich, woher kenne ich die Leute? Und dann merkst du, ah, okay, ja, die sehen sich halt ähnlich, weil die irgendwie dritten Grades verwandt sind. So, ich habe die Nase erkannt, es ist aber nicht dieselbe Person.
Bei den Chandrian war auch eine Frau dabei, by the way.
Die Quoth unter Tausenden wiedererkennen wird. Ist es Cinderella und nicht Denna in dem ersten.
Bei Cinder muss man sagen,
ist Haley,
dass Quoth auf jeden Fall schon mal gesagt hat, sein Gesicht kann er sich leichter vor Augen führen als das seiner Mutter.
Ja. So, und das wäre aber wieder ein Punkt für Meloon Leckless, weil wenn es beispielsweise die Mutter wäre, dann hätte man ja vielleicht dieses, dass er sich an die, also ne, das hat er ja wahrscheinlich traumatized weg vermeidet, den Gedanken, und puzzelt sich jetzt da vielleicht was zusammen. Das kann ich mir eher vorstellen, als dass er jetzt sagt, naja, Heliex hatte Schatten im Gesicht und deswegen erkenne ich den Mann da jetzt nicht, der vor mir steht. Es ist aber Heliex. Weil die Chandrian hat er ja noch sehr klar vor Augen. Denna ist mir
die
zu lame. Die
können natürlich auch vielleicht in Disguise sein. Und es ist mehr so eine Körpersprache. Es kann natürlich auch sein, dass Braddon da rumturnt.
Braddon ist auch zwischendurch weg bei den Banditen, um da. Vielleicht sind auch alle da und machen eine große Party, nur kurz war nicht eingeladen.
Alle Antworten sind richtig.
Alle Antworten sind richtig. Ich könnte mir auch vorstellen.
Denna und Meloon Leckless sind Schwestern, deswegen sind die beide da. Braddon ist der Produzent, der Executive Producer von den Banditen. Und trotzdem wird aber Quoth mit auf die Seite gezogen, weil die yeah. alle eigentlich gegen den Mayor sind.
Das ist das, was ich erhoffe. Denna ist mir
aber
zu lame.
Aber du loggst ein.
Denna ist mir zu
okay.
lame.
A ist gestrichen.
A ist gestrichen. Und ich weiß, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwas direkt streiche, dass das eine schlechte Sache ist, weil es sehr gut diese Variante sein kann. Der weirde Mann ist mir zu vage. Und D hätte ich zu gerne. Es bleibt B. Ausschlussverfahren. Meloon Leckless hat Edemaru-Gesichtszüge irgendwas. Weil Edemaru und Banditen passt wieder gut zusammen. Und der Mayor ist auch weird und hasst. Hatte der hasst nicht Edemaru, aber der war so gegen Magie und so, ne? Nee, nicht gegen Magie, aber ein bisschen superstitious. Ja, komm. B wie bestimmt
Banditen.
Richtig.
B wie bestimmt richtig wird von Natalie eingeloggt. Und ob sie richtig liegt, wisst ihr vielleicht noch? Oder ihr könnt es im nächsten Kapitel nachlesen. Und da sagen wir euch jetzt auch noch mal ganz genau, welche Seiten das sind. Nächste Folge nehmen wir die Kapitel 91 und 92 unter die Lupe. Das sind die Seiten 847 bis 859 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klettkotter Verlags. Und somit auch das Ende von Die Furcht des Weisen Teil 1.
Wer uns unterstützen möchte, wirft uns am besten 5 Sterne in den Hut, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen Fantasy-Füchsen da draußen. Kommentiert dazu gerne, aber um zur Verlosung mitzumachen, kommentiert ihr natürlich nicht nur gerne, um uns zu unterstützen, sondern, sehr abgesprochen mit Mauri, sage ich gerade, bis zum nächsten Taborlin Tuesday um 23.55 Uhr. Unter den Post, den wir am diesem Hashtag Fantasy Friday absetzen oder unter der Folge, welche der Möglichkeiten ihr am besten findet und warum. Bitte denkt daran, dass ich da ja eventuell noch nicht weiß, wie es weitergeht. Also kommentiert nicht die richtige, sondern das, was ihr gerne hättet mit eurer Argumentation dahinter.
Und je nachdem, spendiert uns doch ein Tässchen Kaffee bei Kofi. Die Musik ist von Christoph Stöber und weitere Infos erhaltet ihr auch noch in den Shownotes. Natalie, sieh mal, es ist eine mondlose Nacht. Machen wir lieber Schluss.
Dreierlei fürchtet das faltenreiche Falthaus. Fettflecken von fauligen Fingern, einen unordentlichen Untergrund und Bügeleisen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja.
Wir brauchen eine Illu für Freitag. Kriegst du das noch hin?
Diesen Abend ist die Stimmung im Lager ausgelassen und Hess besitzt... Mein Gott. Diesen Abend ist die Stimmung im Lager... Okay, krieg das hin. Diesen Abend ist die Stimmung im Lager...
In der Lavalampe?
Diesen Abend ist die Stimmung im Lager... Lava.